Die Einführung von der Moni fand ich schon mal sehr, sehr treffend zu dem, was ich euch heute sagen möchte. Ansonsten kann das durchaus sein, dass das jetzt so wie ein Bruch vorkommt, weil ich möchte reden über Verbannung und Exil. Verbannung und Exil. Die meisten von uns haben, ich weiß gar nicht, ist noch jemand da, der etwas wie Vertreibung aus seiner Heimat erlebt hat? Ich rede nicht von Schwaben. Ja, die Eva noch, ja. Ansonsten denke ich mal, können wir uns das eigentlich heute persönlich kaum noch vorstellen, was das bedeutet. Aber es soll heute um einen Predigttext gehen aus Jeremia 29 und von daher müssen wir uns vielleicht auch Gedanken darüber machen. Als Einführung dazu ein kurzer Bericht eines Pfarrers, der mit einer Gemeindegruppe nach St. Petersburg gefahren ist und dort eine, man muss fast sagen, ehemalige Kirche besichtigt hat. Er schreibt über eine Frau: Trotz ihres hohen Alters, sie war fast 89 Jahre alt, war sie noch gut auf den Beinen. Mit 25 Besuchern aus Hof stieg sie in die Katakomben der St. Peter- und Paulkirche in St. Petersburg hinunter, vorbei an Kachelwänden und dicken Betonböden, jenen stummen Zeugen der Vergewaltigung dieser Kirche und ihrer Gemeinde. Margarete Schulmeisters Stimme war noch immer klar und fest. Sie erzählt uns die Geschichte der evangelisch-lutherischen Gemeinde in St. Petersburg, die Ende des 19. Jahrhunderts ca. 150.000 deutsche Gemeindeglieder zählte. Schaffen wir in Oberramstadt, glaube ich, jetzt nicht. Im Gefolge der russischen Revolution 1917 wurden sie alle in Straflager nach Sibirien verbannt. Und die St. Peter- und Paulkirche wurde umgebaut in ein Schwimmbad. An den Wänden in den Katakomben hat ein Russland deutscher Verbannung und Exil in mehreren eindrücklichen Bildern festgehalten. Die sofortige Erschießung des Pfarrers und seiner Frau, den Abriss der Kirche und die Entfernung ihres Kreuzes, die Verladung auf vollgepferchte Waggons und die Mütter, die während des Transports ihre kranken Kinder einfach neben den Schienen ablegen mussten. Das Arbeitslager in sibirischer Kälte von minus 40 Grad, die 12 Stunden tägliche Arbeit und der ständige Hunger. Als Margarete Schulmeister von den abgelegten Kindern erzählte, stockte ihre Stimme. Während dieser wenigen Sekunden wuchs in mir eine annähernde Vorstellung davon, welche furchtbaren Tragödien sich hinter Worten wie Verbannung und Exil abspielen. Jetzt habe ich euch damit reingenommen. Das ist jetzt nicht ganz so fröhlich wie das, was wir gerade hier gesehen haben. Aber ich denke, es ist wichtig, um das zu begreifen, was jetzt in unserem Text kommt. Da heißt es zunächst erstmal in einem der Klagelieder der Juden: Sie saßen an den Wassern von Babylon und weinten. Kennen wir noch aus der Popmusik, ja. Aus der Zeit von Verbannung und Exil stammt eben dieser Text. Die Tragödien, die sich damals in Israel abgespielt haben, können wir heute nur annähernd erahnen. Krieg im eigenen Land, in der eigenen Stadt, Tote, Schreiende, Verwundete, Hinrichtungen, Zerstörungen. All das kennen wir bei uns, Gott sei Dank, in den letzten Jahrzehnten nicht mehr. Sicher, wir sehen es auch immer wieder in den Nachrichten aus aller Welt. Für das Volk Israel war es damals 596 vor Christus die größte denkbare Katastrophe überhaupt. Sie verloren alles, ihre Freiheit, ihre Hauptstadt und damit ihre Eigenstaatlichkeit, ihren Tempel und damit ihren Glauben. Ich komme dann noch ein bisschen ausführlicher darauf. Sie verloren ihre Heimat und damit auch ihre Wurzeln. Und viele verloren natürlich auch ihr Leben. Und der Rest hatte auf den Hungermärschen ins Feindesland nur noch Schmerz und Verzweiflung im Herzen. Sie saßen an den Wassern von Babylon und weinten. Und die anderen fluchten, und ich bin erstaunt, aber ich finde es unglaublich ehrlich, Sie fluchten in einem Psalm: Tochter Babylon, du Verwüsterin, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Auch sowas steht in der Bibel. Psalm 137, Vers 8. Ihr könnt gerne nachlesen. Jetzt komme ich zum Bibeltext, über den ich heute reden möchte. Der Prophet Jeremia schreibt, wie gesagt, denen im fremden Land einen leidenschaftlichen Brief, einen ungewöhnlichen Brief und auch einen Trostbrief im besten Sinne, einen Mutmachbrief an seine verzweifelten und hoffnungsleeren Volksgenossen. Und seine Zeilen, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Psalm, den ich eben kurz angesprochen habe, dieser Verflucher, die sind, man höre und staune, eine Aufforderung zum radikalen Umdenken. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und die Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Ich glaube schon, dass dieser Text uns heute auch noch sehr viel sagen kann. Er geht uns an, auch wenn wir nicht in Exil und Verbannung leben, aber ich möchte es mal ein Stück weit übertragen. Es gibt immer wieder auch für uns existenziell seiende oder scheinende Probleme, in denen wir stecken, die eigentlich genau dasselbe sind, wo wir das Gefühl haben, unser gesamter Boden wird uns unter den Füßen weggezogen. Wie gesagt, Exil, Verbannung kennt kaum jemand von uns heute Morgen. Wir haben unsere eigenen existenziellen Krisen, in denen wir stecken und die uns wirklich in die Tiefe erschüttern können. Existenzielle, persönliche Krisen. Und dabei tauchen dann eigentlich gleiche Gedanken auf, wie die, die die Israeliten damals in Babel hatten. Gedanken wie: Wann ist das endlich vorüber? Wann kann ich wieder normal leben? Wann ist endlich wieder alles so wie früher? Ich weiß jetzt nicht, ob ich mal fragen sollte, wer von euch hat solche Fragen noch nie gestellt? Wer arbeitslos ist, fragt sich vielleicht: Wann gehöre ich wieder dazu? Wann bekomme ich wieder Arbeit? Wie lange dauert es noch, bis ich eine neue Stelle finde? Oder wer Liebeskummer hat, kenne ich mich gut mit aus, denkt: Wie kann ich glückliche Paare ertragen? Werde ich einst erneut glücklich werden? Wer krank ist, überlegt: Wie lange bin ich noch außer Gefecht gesetzt? Wann läuft mein Leben wieder normal? Wer einen Menschen verloren hat, will wissen: Wann kann ich aufhören zu weinen? Wie lange dauert es noch, bis sich mein schweres Herz wieder leichter anfühlt? In Krisenzeiten fühlt man sich fremd im eigenen Leben. Man meint, am falschen Ort zu sein oder im falschen Film zu spielen. Und Die Frage taucht auf, zumindest wenn man von klein auf erzogener Christ ist, wo ist Gott? Oder auch die Frage, warum tut er gerade mir das an? Kennt ihr vielleicht auch diese berühmte Frage, warum gerade ich? Wie lange wird es noch dauern? Und das haben die Israeliten in der tiefsten Krise ihres Volkes auch gefragt. Nochmal, was ist passiert? Wir befinden uns im 6. Jahrhundert vor Christus. Babylonische Truppen haben die Israeliten geschlagen und Jerusalem erobert. Und der babylonische König Nebukadnezar weiß, wie er mit der feindlichen Stadt am meisten schaden kann. Er deportiert die Oberschicht. Menschen mit Wissen und Können siedelt er in Babylon an. Die Leistungs- und Überlebensfähigkeit der übrig gebliebenen wird ausgedünnt. Das ist eine ganz erprobte Taktik, das haben viele nach ihm und wahrscheinlich auch vor ihm schon auch gemacht. Die Inkas beispielsweise haben einfach ihre besiegten Feinde, die Völker, umgesiedelt in die Fremde. Dort waren sie schwach, kannten sich nicht aus und waren damit keine Gegner mehr. Aber der König Nebukadnezar ist auch großzügig. Die neuen Bürger bekommen Wohnungen und Arbeit, sie genießen sogar Religionsfreiheit. Und so schlecht ist es in Babylon definitiv auch nicht. Wissenschaft und Technologie sind hochentwickelt. Vor 2000 Jahren, 3000 Jahren reden wir. Und die Landschaft dort ist eigentlich auch wunderschön. Aber die Israeliten sitzen by the rivers of Babylon und jammern über ihr Schicksal. Sie sehnen sich nach ihrer Vergangenheit und wollen zurück in ihr altes Leben. Und ich denke, jeder kann das so verstehen. Wann ist das vorbei? Aber bald wird ja alles wieder gut werden. Bald wird man wieder in Jerusalem sein. Bald wird alles wieder früher, wie früher sein. Das behaupten ihre Propheten, die sie mit dabei haben. Und der Jeremia schreibt, wie zitiert, ja eben auch gerade an diese Propheten, wie auch an das ganze weggeführte Volk. So wie wir uns in den Krisen unseres Lebens auch gerne beschwichtigen lassen. Ihr kennt das vielleicht. Bald bist du ja wieder auf den Beinen. Dann ist alles wieder gut. Bald hast du wieder Kraft. Bald tut's nicht mehr weh. Die Zeit heilt alle Wunden. Wie sollen wir sonst auch Trost finden in den Krisen unseres Lebens? Oder auch Trost geben für andere? Außer mit solchen Worten haben wir manchmal so den Eindruck. Jeremia macht das anders. Er schreibt einen Brief an die Leute, die dort in Babylon sind. Er selbst ist ja in Jerusalem zurückgeblieben. Und was sagt er seinen Leuten? Was er sagt, ist nicht nur schön. Es ist zunächst eher erschreckend. Der Jeremia mutet seinen Landsleuten schon so einiges zu. Nein, prophezeit er, so bald kommt ihr nicht zurück. 70 Jahre wird das Exil noch mindestens dauern. 3 Generationen. Man könnte auch sagen, erst eure Enkel werden es erleben, ihr nicht mehr. Ich finde, das ist schon ziemlich heftig. Harte Worte. Was würde ich sagen, wenn meine Freunde mich so trösten würden? Mit dieser Krankheit wirst du schon leben müssen. Oder deine Trauer wird dich ein Leben lang begleiten. Arbeit wirst du in deinem Alter nicht mehr finden. Und es ist Zeit, die Realität zu akzeptieren. Bei diesem Rat bleibt Jeremia aber nicht stehen. Er beantwortet den Menschen in der Fremde zunächst einmal ihre, ich glaube, wichtigste Frage. Die Frage danach, wo ist jetzt eigentlich Gott? Wo ist Gott jetzt, wo es ihnen schlecht geht und sie sich fremd fühlen? Jetzt, wo all das, worauf sie sich bisher verlassen haben, nicht mehr da ist und nicht mehr gilt. Und Jeremia sagt ganz einfach, Gott ist auch jetzt da. Ich denke, diesen Satz haben wir, wenn wir öfter in Gottesdiensten sind, schon oft gehört. Und wir vertrauen vielleicht auch im Kopf darauf, wie es ist, wenn wir in einer tiefen Krise stecken, das können wir wahrscheinlich überhaupt nicht voraussagen. Für die Juden, die deportierten Juden in Babylon, war dieser Satz wirklich revolutionär. Denn eigentlich war Gott in ihrem Land im Tempel. Und nur im Tempel. Ohne den wäre Gott einfach nicht denkbar. Und darum war mit der Zerstörung des Tempels auch ihr Glaube zerstört. Seht her, hatten die Babylonier triumphiert, euer Gott ist besiegt, den könnt ihr vergessen. Und jetzt sagt Jeremia, Gott ist da, auch in der Fremde. Sucht ihn überall, wo ihr seid. Er wird sich finden lassen. Er ist nicht gebunden, weder an einen Ort noch an eine bestimmte Form, nicht mal eine Kirche oder Gemeinde. Er ist bei euch, bei jedem von euch, der ihn ernsthaft sucht. Das sind diese Worte, die Jeremia als Trost aussagt. Und damit spricht Gott selbst. Er sagt das seinen Menschen durch seinen Propheten. Er sagt das denen, die meinen, Gott habe sie verlassen. Er sagt, richtet euch ein an dem Ort, an dem ihr jetzt seid. Lebt in der Gegenwart. Natürlich kann man sich einreden, dass früher alles besser war oder dass irgendwann in der Zukunft alles besser werden wird. Aber das hilft einem nicht weiter, nicht im Moment, nicht in der Krise. Ihr braucht Gott, sagt Jeremia, ihr sucht ihn, er lässt sich von euch finden und auch er will euch weiter brauchen. Ich möchte an dieser Stelle mal Martin Luther zitieren. Der wird so immer so mit kernigen Worten beschrieben, aber er konnte auch ganz anders. Als er hört, dass ein Bekannter von ihm seines Lebens überdrüssig ist und Selbstmordgedanken hegt, schreibt er, O, mein lieber Freund, hier ist hohe Zeit, dass ihr euren Gedanken noch nicht traut und folgt. Sprecht zu ihnen, wohlan, Teufel, lass mich unbehelligt. Ich kann mich jetzt nicht um deine Gedanken kümmern. Ich muss jetzt fröhlich sein, komm morgen wieder. Weiß nicht, ob mich das trösten würde, aber ich find's klasse. Darum geht es, denke ich, auch in den dunklen Stunden des Lebens die Zuversicht behalten, dass Gott bei uns ist, dass es Wege in die Zukunft gibt. Nein, das bedeutet nicht vertrösten im Sinne von Glauben als Opium fürs Volk. Wir kennen das vielleicht noch aus guten alten Zeiten des Sozialismus. Das meint vielmehr, Menschen betäuben sich, weil sie Angst im Leben und noch mehr Angst vorm Sterben haben. Nein, nicht heile, heile Gänschen und wird schon wieder gut, sondern weitergehen mit der Gewissheit, Gott ist jeden Tag bei mir. Ich kann mit seiner Kraft und seiner Liebe sicher rechnen, auch wenn ich es nicht sehe. Das Lighthouse, dieser Leuchtturm, den wir uns eigentlich immer wünschen, so als Ziel, was wir in diesem Lied besungen haben. Aber auch wenn der mal nicht zu sehen ist, ist er ja nicht weg. Nur wir haben vielleicht die Augen zu. Gottvertrauen, das ist das Entscheidende. Sein wunderbarer, göttlicher Trost. Nichts muss bleiben, wie es ist. Es gibt immer wieder Veränderungen im Leben, die uns durchaus überraschen können. Jetzt könnte ich euch ganz viel davon erzählen aus meinem Leben, aber die Zeit ist etwas begrenzt. Mehr als 2500 Jahre liegt das alles zurück. Und doch können wir die Situation der Israeliten im Exil und unsere Situation als Christen im 21. Jahrhundert gut miteinander vergleichen. Auch wir leben mitten in der Welt und wir sollen in dieser Welt leben. Und manchmal haben wir auch das Gefühl, diese Welt ist auch nicht anders als Babylon. Wir wissen auch, dass dieses Leben vergänglich und längst nicht alles ist. Und wir vertrauen darauf, dass Gott uns letztlich zu einem guten Ende führt. Und in diesem Vertrauen können wir unsere Verantwortung für diese Welt auch wahrnehmen. Und jetzt komme ich zu diesem Auftrag, von dem der Jeremia auch spricht. Den Satz kennen wir wahrscheinlich alles. Kümmert euch um den Frieden in der Stadt, steht da wörtlich. Also suchet der Stadt Bestes. Denn wenn es dem Ort, an dem ihr lebt, gut geht, geht es auch euch gut. Wir haben einen Auftrag. Und dieser Auftrag besteht auch dann, wenn wir in einer Krise stecken. Vielleicht können wir nicht gleich wursteln, weil wir einfach gelähmt sind. Aber dennoch ist der Auftrag weiter da. Kümmert euch um den Frieden in der Stadt. Soziale Gerechtigkeit und Frieden für alle und Gott in der Mitte. Jeremia setzt an die Stelle von Hass, Zorn und Rache. Denkt nochmal an diesen Psalmvers, den die Juden damals aus verständlichem Zorn sicher auch gebetet haben. Jeremia setzt an diese Stelle die Liebe zu denen, die ihre bittere Lage verursacht haben. Liebet eure Feinde, haben wir schon mal gehört, denke ich. Betet für das Glück Babylons und kümmert euch um ihr Wohlergehen. Liebe als Feindesliebe. Das ist eine ganz revolutionäre Botschaft im Alten Testament, die auch uns Heutigen direkt zu unserem Herrn Jesus Christus führt. Liebet eure Feinde. Das war Gottes Wille von Anfang an. Das ist er auch heute. Und das wird er immer sein. Christus hat es uns vorgelebt und er hat uns versprochen, dass auch wir leben sollen, wo wir so handeln. Manchmal haben wir ja den Eindruck, dass wir in einer Welt leben. Ich sagte gerade, manchmal haben wir den Eindruck, wir leben selber in Babylon, in einer Welt leben, in der Glauben gar keine Rolle mehr spielt, in der man nicht nach Gott fragt. Sogenanntes christliches Abendland haben wir lange beklagt, wie sehr das den Bach runtergegangen ist. Jeremia sagt, zieht euch deshalb nicht zurück. Er fordert auf, setzt euch ein für den Frieden, betet für eure Stadt, handelt für eure Stadt. Das kann man aber nur, wenn man weiß, dass Gottes Wege mit seinem Volk weitergehen, als man im Moment schauen kann. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung, lässt Gott uns deshalb durch Jeremia sagen. Wenn auch nach meiner Zeitrechnung, vielleicht erst nach 70 Jahren und nach meinen Maßstäben, also kein leichtfertiges Kopf hoch, das wird schon wieder, sondern die Zusage, die unverbrüchliche Zusage, am Ende wird es gut sein, auch wenn diese Hoffnung einen langen Atem braucht. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Ich zitiere jetzt wieder den Jeremia. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das ist sicherlich einer der schönsten Verse, die es in der Bibel gibt. Er erzählt von Gottes guten Gedanken und seinen Verheißungen an uns. Und was hilft uns das? Eine vielleicht etwas eigenartig anmutende Geschichte möchte ich euch jetzt erzählen, die aber wahr ist. Vor einiger Zeit wurde von einem wissenschaftlichen Experiment in Amerika berichtet. In diesem Test ging es um Schokolade. Schokolade setzt ja bekanntlich das Hormon Serotonin im Gehirn frei und macht glücklich. Das kann ich bestätigen. Und die Amerikaner wollten untersuchen, ob man diesen Effekt noch verstärken kann. An die Probanden, das ist so die Art und Weise, wie man das macht, es gibt zwei Gruppen. Die einen bekommen genau gleich aussehende Schokoladentäfelchen wie die anderen. Was die eine Gruppe aber nicht wusste, war Folgendes. Ein Teil der Schokolade war in einem Kloster gewesen. Die Mönche waren gebeten worden, die Täfelchen beim Beten und Meditieren zwischen sich zu legen. Und zu denken, der Mensch, der diese Schokolade isst, soll körperlich und seelisch gestärkt werden und eine besondere Energie spüren. Wie gesagt, eine Gruppe bekam diese Schokolade, die andere die unbehandelte. Danach mussten die Probanden anhand von Fragebogenbögen ihre Stimmung beschreiben. Das Ergebnis war eindeutig, ob man es nun glauben kann oder nicht. Wohlbefinden und Laune waren bei den Menschen, die Klosterschokolade bekommen hatten, wesentlich besser als bei denen, die nur die normale Schokolade essen durften. Hier geht's nicht um Magie. Hier geht's gar nicht um irgendeine Zauberei. Aber vielleicht macht uns das Lust, dieses Ergebnis, ähnliche Versuche in der nächsten Zeit unseres Lebens auch mal durchzuführen. Der Versuch beweist doch, was wir im Kopf wissen und dennoch manchmal kaum glauben. Segnen und beten, das hilft. Segnen und beten kann Menschen verändern. Und das wird auch unsere Aufgabe sein und die Aufgabe von Christen immer, solange sie leben. Jeremias Brief gibt eine lebendige Anschauung davon, was Nüchternheit bewirkt. Er rät die Gegenwart, die Verbannung und das Exil anzunehmen, und er warnt davor, sich Illusionen zu machen, auf billige Vertröster hereinzufallen oder sich in Nostalgie zu flüchten. Und er verweist darauf, dass eine Krise, auch wenn sie da ist, auch wenn sie besteht, auch wenn wir sie deutlich spüren, niemals die Gegenwart Gottes ausschließt. Er verweist auf die bleibende Gegenwart Gottes zu allen Zeiten, wenn wir ihn ernsthaft suchen. Und mit diesen Überlegungen zu Aussagen des Jeremia möchte ich einen Auszug eines Pfarrers verlesen, der an der Hospitalkirche in Hof einen neuen Brief des Jeremia geschrieben hat. Das ist vielleicht nicht ganz vergleichbar mit einem Brief aus der Bibel, aber vielleicht macht er uns einige Gedanken. Ich möchte einiges daraus zitieren. Er schreibt an nicht die Juden in Babylon, sondern er schreibt an die christliche Gemeinde. Ich habe eine Botschaft für euch, würde Jeremia vielleicht heute schreiben. Es ist jene, die ich meinen Landsleuten im Exil mit Herzblut und Leidenschaft in ihr Herz geschrieben habe. Ihr habt den Eindruck, dass es schon länger bergab geht mit dem Christentum. Vielleicht fühlt ihr euch mitunter als Babylon-Bürger im fremden Land. Der christliche Glaube wird zwar geduldet, aber mehr als Relikt vergangener Zeiten und als Angelegenheit von Sonderlingen, die nicht auf der Höhe der Zeit sind. Vielleicht empfindet ihr das als Verbannung aus der Welt von früher, wo der Glaube noch selbstverständlich war, wo er das Leben bestimmte und Heimat war für alle. Es wird viel darüber geschrieben und geredet, dass ihr eine aussterbende Spezies seid. In Familien wird kaum noch gebetet, selten auch über Bibel und Glaube gesprochen. Kreuze sind aus den Klassenzimmern verschwunden. Kirchenaustritte machen Schlagzeilen. Ihr erlebt Gottesdienste in so mancher Kirche oder Gemeinde mit nur 10 bis 20 Menschen, meist Ältere, kaum Junge. Und ihr hört immer wieder, wie darüber gespottet wird. Ihr erlebt das als Verlust. Gerade die Älteren beklagen das. Aber so ging das damals meinen Landsleuten auch, als der Tempelkult nach der Zerstörung des Tempels aufhörte. Ihr seid also nicht viel besser und nicht viel schlechter dran als sie. Damals habe ich die Verängstigten vor den Vertröstern gewarnt. Die redeten ein schnelles Ende ihres beklagenswerten Zustandes herbei. Alles wird bald ein Ende haben. Sie streuten ihnen Sand in die Augen. Sie machten sich Illusionen und gaben ihre Stimme als die Stimme Gottes aus. Euch, sage ich, das, was euch beunruhigt, wird anhalten. Es gibt kein Zurück auf dieser Welt. Lest die Offenbarung. Misstraut denen, die euch mit frommen Sprüchen besänftigen wollen oder dauernd von den guten alten Zeiten reden, wo alles besser war. Sie gaukeln euch vor, dass alles wieder so sein kann, wie es früher war, mit frommem Augenaufschlag, aber mit einer trügerischen Sicherheit. Diese Sicherheit gibt es nicht, weil die Welt sich immer nach vorn bewegt. Wie damals sage ich zu euch im Namen Gottes, bleibt nüchtern, haltet eure Lage nicht nur aus, auch wenn es anstrengend ist, sondern macht euch nützlich. Gehorcht Gottes Auftrag, redet vom Evangelium, macht Menschen zu Jüngern und tauft sie, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe, sagt Jesus. Besucht die Kranken, sättigt die Hungernden, haltet Gott die Treue. Sagt nie, ich bin zu schwach, ich allein kann doch nichts ändern. Sagt nie, wir sind zu wenige. In jüdischer Tradition heißt es, es genügen zwei, um eine Sache zu verändern. Denn ihr habt einen Auftrag und eine Aufgabe mit eurem Leben. Gott hat jeden von euch dazu erwählt und berufen, das Seine zu tun, was kein anderer kann. Und haltet an der Hoffnung fest, klammert euch an sie, auch wenn ihr euch verloren vorkommt. Auch wenn ihr das Gefühl habt, Gott selbst sei ins Exil ausgewandert. Sagt nie, ich habe keine Hoffnung mehr. Hoffnung ist eine Lebenskraft, die Gott nie garantiert und die ihr nie als Besitz habt. Ringt und betet um sie. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Denn ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, auf das ihr voller Sehnsucht wartet. Und ganz am Schluss, ihr sollt wissen, dass meine Landsleute dieses versprochene Ende nach 60 Jahren erlebt haben, nicht nach 70. Amen.